Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Über Grenzen.
Wir erinnern an einen der erfolgreichsten deutschen Filmregisseure, Wolfgang Petersen, den Regisseur nicht nur vom Boot, aber natürlich auch. Dann treffen wir auf der Documenta Kubas berühmteste Künstlerin. Wir fragen, was eigentlich gerade jetzt aus den sowjetischen Panzern werden sollen, die in Berlin an die Befreiung vom Nazireich erinnern sollen und nun ganz andere Assoziationen auslösen. Und wir retten bedrohte Objekte aus dem Dresdner Hygienemuseum. Das U96 Elektronikprojekt aus den 90er Jahren. Ich unterstelle jetzt mal ganz im Sinne des Erfinders dieser Filmmusik aus dem Boot, Klaus Doldinger, den wir am Ende der Sendung aber auch nochmal hören. Aber erstmal Wolfgang Petersen, der im Alter von 81 Jahren gestorben ist und bevor er in Hollywood erfolgreich war, in Deutschland prägende Filme machte, wie er uns erzählt hat.
Die schöne lange Zeit in Deutschland, an die ich gerne zurückdenke. Speziell in den 70er Jahren, diese vielen Fernsehgeschichten, die wir da gemacht haben. Das war ja irgendwo, wo das Fernsehen so wirklich erwachsen wurde und tolle Geschichten kamen. Und also ich weiß noch, wie wir so einen richtigen Durchbruch hatten mit sowas wie Smog, mit dem Film Smog, weil es damals ja noch gar keine richtigen Auseinandersetzungen und Diskussionen über Umweltschutz gab. Aber dieser Film hatte schon eine enorme Wirkung. Wolfgang Menge als Autor, eine enorme Wirkung. Das war toll. Und dann natürlich die Tatorte, dass das ja Kinski, Reifezeugnis, 5 oder 6 von diesen Tatorten habe ich gemacht. Das war alles eine schöne Vorbereitung, mehr und mehr auf den Kinofilm dann hin. Da wollte ich ja eigentlich wirklich hin. Und das kam dann nach vielen anderen Fernsehfilmen dann, wie alle wissen, kam das Boot.
So ist es, das Boot, dieser deutsche Filmmythos aus dem Jahr 81, nominiert für 6 Oscars. Der Film, den Wolfgang Petersen dann, ja, der ihn dann auch nach Hollywood gebracht hat. Mit Jörg Taschmann, unserem Filmkritiker, wollen wir über das Werk von Wolfgang Petersen sprechen. Schönen guten Abend, Jörg.
Ja, schönen guten Abend.
Also wir haben ja schon ein bisschen die Filmmusik gehört, wenn auch elektronisch abgewandelt. Also Generationen später kennen alle zumindest diese Filmmusik und dieser Film, ein Mythos, der, glaube ich, immer noch irgendwie lebendig ist, der auch Remakes erlebt hat. Was hat diesen Film ausgemacht?
Gerade auch der internationale Erfolg dieses Films, glaube ich, hat ganz viel damit zu tun, dass 1981 nun mal eine Zeit war, wo man die Deutschen, auch deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg ganz anders zeigen konnte. Also man hatte sich ja in Hollywood immer an die bösen Deutschen, an die bösen Nazis gewöhnt und hier hat man eben gesehen, dass das einfache Soldaten streckenweise waren, die nicht unbedingt alle Nazis, nicht unbedingt alle ideologisch verblendet waren, die natürlich auf der falschen Seite gekämpft haben oder kämpfen mussten. Aber ich glaube, dieser menschliche Aspekt und dann natürlich auch diese Enge, und das war natürlich auch in dieser ganzen Klaustrophobie ein sehr packender Unterhaltungsfilm und eben auch ein Kriegsfilm. Das darf man natürlich nicht vergessen. Und Kriegsfilme sind populär. Und das war eben ein Film, der mit sehr vielen Mitteln gemacht wurde, der sehr teuer war und wo das deutsche Kino eben zeigen konnte oder damals das westdeutsche Kino zeigen konnte, dass es eben international mithalten kann.
Und hat man da schon die Handschrift von Wolfgang Petersen entdeckt?
Also was Petersen ja ausgezeichnet hat, er hat es ja auch in diesem O-Ton gerade angedeutet, er war ja viel mehr als jetzt nur ein Regisseur, der ein gutes Händchen hatte für gute Stoffe, für packende Stoffe und der auch sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler entdeckt hat. Er war ja auch Autor, er hat beim Boot zum Beispiel auch noch das Drehbuch mitgeschrieben und das hat er so lange gemacht, wie er in Deutschland und Europa Filme gemacht hat. In dem Moment, wo er dann nach Hollywood ging, da galt er dann als ein sehr guter Handwerker, als ein sehr erfolgreicher Regisseur. Und man darf auch nicht vergessen, er hat ja mit den größten Stars gedreht, wie mit Clint Eastwood in The Line of Fire, mit Dustin Hoffman in Outbreak oder in Air Force One mit Harrison Ford. Alles Filme, die über 100 Millionen Dollar eingespielt haben. Das ist sozusagen der Adelsschlag. Und dann bekam Wolfgang Petersen den Final Cut. Das heißt, er konnte als Regisseur entscheiden, wie die Filme gedreht wurden und die Produzenten durften ihm offiziell nicht mehr reinreden.
Wie hat es sich denn, weil Sie sagen, in der deutschen Zeit war er eben auch Autor und vielleicht auch noch ein anderer Regisseur mit einer anderen Handschrift. Wie hat er sich denn verändert, als er dann nach Hollywood gegangen war? Sie haben es ja schon erwähnt, große Filme in The Line of Fire, Air Force One kann man noch erwähnen, Troja. Wie hat er sich künstlerisch verändert?
Also natürlich in dem Moment, wo du ein größeres Budget hast, gerade ein Film wie Troja hat plötzlich ein Budget von 185 Millionen Dollar. Er dreht mit den größten Stars in Troja, Brad Pitt als Achilles. das waren natürlich Filme, die mussten das Geld auch wieder einspielen. Das war Mainstream, das war purester Mainstream, den er gemacht hat, aber teilweise sehr gut, sehr unterhaltsam. In The Line of Fire, wo Clint Eastwood einen Leibwächter spielt, das war schon ein Film, der mir sehr gefallen hat. Troja hat er zugegeben, da musste er Kompromisse machen oder er ist bereit gewesen, Kompromisse einzugehen, damit der Film sozusagen noch für unter 18-Jährige freigegeben wurde. Er hat dann später einen Director's Cut gemacht, 4 Jahre später, der sehr viel besser war als das Original. Da hat man dann auch wieder seine Handschrift gesehen.
Aber Blockbuster können ja auch sehr unterschiedlich sein. Er hatte natürlich große Budgets, er hatte große Namen. Aber wie hat er sich unterschieden von anderen Blockbuster-Regisseuren in den 90er Jahren zum Beispiel?
Nun, es gibt ja immer diese Tendenz, dass Hollywood sich sehr gerne europäische Regisseure holt, gerade wenn die mit sehr geringen Mitteln ziemlich gute Sachen gemacht haben. Und das wird in Hollywood einfach wahrgenommen. Und dann ist man sich bei Produzentenseite in Hollywood eben sicher, wenn die, die können dann eben auch mit großen Budgets umgehen. Und es geht ja immer nur darum, dass die Geld einspielen. Also Hollywood ist ja nun nicht unbedingt eine Industrie, die Kreative fördert, sondern man reüssiert in Hollywood, wenn man Erfolg hat. Und Erfolg wird am Einspiel in Dollar gemessen. Und das konnte Wolfgang Petersen vorweisen. Aber wie gesagt, er hat auch eine andere Phase gehabt, er hat eine deutsche Phase gehabt, er hat es selber erwähnt, Reifezeugnis, ein Tatort, der damals sehr polarisiert hat, aber noch ein anderer Film war sehr wichtig, nämlich Die Konsequenz, auch aus dem Jahr 1977, nämlich mit Jürgen Prochnow, und das war so der erste Film überhaupt im deutschen Fernsehen, in dem es Liebe unter Männern gab, und der wurde dann auch gleich vom Bayerischen Rundfunk verboten, kam ins Kino, war ein großer Erfolg, und Jürgen Prochnow hat diesen Film neulich in Berlin nochmal gezeigt und nochmal sehr von Wolfgang Petersen geschwärmt.
Ja, und er hat von ihm geschwärmt als jemanden, der offenbar eben nicht ein großer Regisseursdiktator war, sondern sehr freundlich auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern umgegangen ist. Und hören wir doch mal, wie Jürgen Prochnow, der Mann, den wir natürlich kennen, also jedenfalls Freunde von dem Boot als den U-Boot-Kommandanten, der aber eben auch schon früher mit ihm gedreht hat.
Die Zeit mit ihm am Set, das sind für mich die schönsten Erinnerungen an meine Filmdrehtage, an die Drehtage, die ich habe und also die ich mit ihm zusammen am Set verbringen konnte. Also das war in jedem Film so, den wir zusammen gedreht haben. Er kann sehr, sehr gut mit Schauspielern, ganz toll, und der kann aber mit allen, also der kann mit dem Team auch so, der kann also ein Team motivieren, das ist faszinierend, also das ist so eine Persönlichkeit, der braucht sich gar nicht irgendwie aufzuspielen oder so, der ist einfach da und mit seiner Art und Weise und einer unglaublich freundlichen und liebenswerten, aber eben auch ganz genauen Art und Weise, also einen Film zu führen.
Jürgen Prochnow also, der mehrfach mit Wolfgang Petersen gedreht hat, nicht nur im Boot, sondern eben auch, Sie haben es schon erwähnt, Jörg Taschmann, in diesem Film Die Konsequenz. Sie haben ihn ja auch, Wolfgang Petersen, persönlich erlebt in Interviews. Wie haben Sie ihn als Person erlebt?
Also er war wirklich ein sehr, sehr gelassener Geschichtenerzähler. Er hat immer gelächelt, hat gestrahlt, hat immer diese norddeutsche, coole Art gehabt, hat gelacht, hat auch mal ein paar Anekdoten von Schauspielern erzählt. Also es war einfach sehr angenehm, ihn zu interviewen. Ich habe ihn einmal interviewt zu diesem Director's Cut von Troja, wo er eben zugegeben hat, dass er unzufrieden war, dass ihm der Film, so wie er ihn abgeliefert hat, am Ende, da hat was gefehlt. Das war nicht mehr das, was Homer wollte. Die Schlachten waren nicht blutig genug, die Liebes Szenen war nicht explizit genug. Also er hat dann schon versucht, auch ganz ehrlich auch zu zeigen, was in Hollywood geht und was dann eben nicht geht, weil dieser Director's Cut war natürlich in erster Linie nur für den damaligen DVD- und Blu-ray-Markt gemacht. Der Film ist zwar noch ein bisschen in Kinos gekommen, aber die Kinokarriere hatte der Film schon hinter sich. Aber das machen viele Regisseure eben in Hollywood und Wolfgang Petersen war da keine Ausnahme. Und auch das Boot hat er ja mehrere Male bearbeitet. Da gibt es ja auch diverse Fassungen, eben auch einen Director's Cut.
Und wenn man jetzt nochmal den frühen Wolfgang Petersen aus den 70er Jahren entdecken möchte, welchen Film würden Sie empfehlen?
Wirklich Die Konsequenz. Und da ist gerade eine sehr schöne Blu-ray erschienen. Wirklich auch, was die Bildqualität angeht, übrigens ein Film, der auf 35 mm in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Also das war 1977 auch eine Ausnahme und auch eine künstlerische Entscheidung von Petersen, diesen Film in Schwarz-Weiß zu machen.
Also eben nicht nur die großen, erfolgreichen Blockbuster In the Line of Fire, Outbreak, Air Force One und Troja, sondern eben auch die früheren. Die Konsequenz, haben wir gerade gehört, eine besondere Empfehlung von Jörg Taschmann und Wolfgang Petersen aus den 70er Jahren nochmal zu entdecken. Oder Smog, auch ein Film, auf den er offenbar selber auch stolz war, haben wir ja gehört, kurz in diesem Interview-Ausschnitt. Und natürlich auch der Regisseur vom Boot oder auch der unendlichen Geschichte. Wolfgang Petersen, also der deutsche Filmregisseur, der die meiste Zeit seines künstlerischen Lebens in Hollywood gelebt hat, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wir erinnern ihn mit Jörg Taschmann. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wie erinnern an die Verdienste der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, wenn man die Bilder des Vernichtungskriegs gegen die Ukraine vor Augen hat? Diese Fragen beantworten einige baltischen Staaten damit, dass sie sowjetische Panzer wegräumen, die als Ehrenmale an die Befreiung von der Wehrmacht erinnern sollten, so wie heute geschehen in der estnischen Grenzstadt Narva. Jörg Moret ist Direktor am Museum Karlshorst, am historischen Ort der Kapitulation der Wehrmacht in Berlin. Das ist ein zwischenstaatliches Museum. Deutschland, Ukraine, aber auch Belarus und Russland sind beteiligt an diesem Museum. Ein Ort der Erinnerung an die Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 und an den Sieg der Roten Armee, die ja bekanntermaßen damals aus Russen, Ukrainern und vielen anderen Völkern der damaligen Sowjetunion bestand. Jahrelang hieß das Museum übrigens Deutsch-Russisches Museum, seit neuestem nur noch Museum Karlshorst. Wollen wir reden über Erinnerungspolitik angesichts des Wegräumens von sowjetischen Panzern und auch der Präsenz von sowjetischen Panzern in Deutschland, wenn man an die Ehrenmale denkt. Schönen guten Abend, Herr Moret.
Ja, guten Abend.
Ist dieser Schritt in Estland richtig aus Ihrer Sicht?
Also aus der estnischen Sicht ist das definitiv richtig. Wir Deutschen haben eine etwas andere Geschichte, aber ich kann das sehr gut verstehen. Denn Sie müssen sich immer vorstellen, der August 1939, Hitler-Stalin-Pakt, ist das Datum, das Ereignis, was diese ganze Erinnerung aller nachfolgenden Dinge, also auch des Krieges, prägt. Und das ist eben die Annexion durch die Sowjetunion mit Waffengewalt. Und wenn jetzt eben so ein Monument, ein Sockelpanzer, wie wir das in Deutschland nennen, abgeräumt wird, dann ist das eben das Beseitigen dieser Symbole für diese Repression.
Aber der Anlass ist ja jetzt der Krieg gegen die Ukraine. Es hätte ja auch noch viele andere Anlässe gegeben, sicherlich in den letzten Jahren. Warum hat man das nicht schon früher getan?
Also der Ukraine-Krieg ist sicherlich eine Zäsur. Wir mögen das jetzt nur sehr vage verspüren, aber in der Rückschau wird man immer sagen, ja, da gab es nach dem Zweiten Weltkrieg einen Zweiten Krieg. Und ich glaube, dass das die baltischen Länder, die Esten, ganz deutlich spüren. Und deswegen ist das jetzt der Moment, wo dieser Panzer weg muss.
Vielleicht löst das ja auch historische Traumata noch einmal aus, die jetzt durch dieses Abräumen vielleicht ein kleines bisschen ja, geheilt werden sollen.
Ob das eine Heilung ist, ich würde das eher als einen Prozess begreifen. Im Grunde ist Estland ein junger Staat, der noch in dem Prozess dieser Nationswerdung ist, Nation Building, wie das dann immer genannt wird. Da gehört die Erinnerung natürlich dazu. Also sich das Vergegenwärtigen der eigenen Geschichte. Monumente sind Ausdruck davon. Und naja, wir haben ja die Unruhe der baltischen Länder jetzt auch jüngst wieder mitbekommen. Ich kann die sehr gut verstehen. Es gibt von der russischen Seite überhaupt gar kein Entgegenkommen, also keine Gesten der Beruhigung oder die das jetzt irgendwie dämpfen könnten. Und dann ist das für eine junge Nation ein Akt der Selbstvergewisserung, jetzt, genau jetzt in diesem Moment, so ein, ich sag mal, aggressives Monument wegzuräumen.
Aber diese Panzer, die dort weggeräumt worden sind, die gehörten ja zu einem ganz konkreten historischen Kontext, der ja auch sagt, dass die Rote Armee damals die deutschen Invasoren vertrieben hat. Auch wenn die Sowjetunion natürlich Besatzungsmacht war, das haben Sie ja schon angesprochen, und Verbrechen begangen hat. Aber auf jeden Fall haben diese Panzer die Deutschen vertrieben, die dort Verbrechen begangen haben.
Da haben Sie vollkommen recht. Und aus unserer deutschen Sicht würde ich auch immer sagen, genau deswegen sollte man den Panzer nicht wegräumen. Aber es gibt eben diese Vorgeschichte. 1940 kommen diese sowjetischen Panzer und unterdrücken ein freies Estland. Dann kommen die Deutschen. Ja, da ist aber das Land bereits schon unterdrückt. Und jetzt, naja, möchte ich mich nicht verheddern, welche Besatzungspolitik schlimmer ist. Aber was dann 1944 passiert, ist eine abermalige Besetzung von denselben Besatzern, derselben Sowjetmacht, die man eben ein paar Jahre vorher schon hatte. Und das ist das prägende Ereignis. Also dieser Aspekt der Befreiung vom Nationalsozialismus verblasst dagegen.
Wie kann man denn trotzdem, ich meine, das ist ja oft eine individuelle Erinnerung auch der Rotarmisten, die eben in diesem kleinen Zeitfenster, in dem sie ja auch Gutes getan haben, in dem sie die Wehrmacht vertrieben haben, ihr Leben verloren haben, verletzt worden sind, traumatisiert worden sind, auch das ist ja Teil der Geschichte.
Unbedingt. Ich möchte die auch auf keinen Fall tilgen. Ich wäre jetzt in Deutschland auch immer gegen das Abräumen solcher Denkmale, die, obwohl sie hier eine ähnliche Funktion haben, obwohl sie in ihrer Zeichensprache häufig vollkommen vergleichbar sind. Aber das ist eben für uns Deutsche eine andere Geschichte. Das ist ja aber nur der eine Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich auch, dass es jetzt in den letzten rund 30 Jahren eben nicht gelungen ist, mit Russland, der Russischen Föderation als Nachfolgestaat der Sowjetunion, darüber so ins Gespräch zu kommen, dass man da wirklich einen Konsens hat, der jetzt eben auch in so einem in so einer abermaligen Krisensituation wie dem Krieg eben trägt. Und deswegen ist das sozusagen ein einseitiger Akt, der aber gerade jetzt in Kriegszeiten wichtig ist für Estland.
Und dieser historische Konsens, was sozusagen Geschichtsaufarbeitung angeht, der dürfte wahrscheinlich im Moment so weit entfernt sein, wie man es nur denken kann angesichts dieses Krieges gegen die Ukraine. Und Sie haben es schon angesprochen, in Berlin, in Deutschland, stehen ja auch sowjetische Ehrenmale, auch übrigens dieselben T-34-Panzer, die jetzt da in Narva in Estland abgeräumt worden sind. Da stehen ja zwei, mitten in Berlin, auf der Straße des 17. Juni beim sowjetischen Ehrenmal. Darüber wird ja seit dem Krieg gegen die Ukraine auch heftig debattiert. Also sollten diese Panzer dort unbedingt stehen bleiben?
Ja, wir haben auch vor dem Museum so einen T-34 auf dem Sockel. Ja, für uns Deutsche ist das tatsächlich die Beendigung der nationalsozialistischen Diktatur durch die Rote Armee, auch durch die amerikanisch-britischen Truppen. Aber ich würde das durchaus auch als Befreiung begreifen. Wir haben eben nicht diese Vorgeschichte, wie sie die Esten haben. Und für uns, naja, und wir waren auch die Verursacher dieser Diktatur, das muss man ja auch nochmal ganz klar sagen. Also so schwierig das für uns ist, und es gibt ja genügend Diskussionen, bei uns müssen wir uns daran abarbeiten. Also da ist dann eine historische Kontextualisierung notwendig. Das ist das, was wir auch im Museum machen. Das funktioniert auch aus meiner Sicht. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir als Nation dann doch ein bisschen älter sind als die Esten.
Müssten denn diese Ehrenmale irgendwie, weil Sie auch von Kontextualisierung gesprochen haben, müssten diese Ehrenmale umgestaltet werden? Brauchen sie ein neues Gesicht?
Nein. Also der revolutionäre Moment, in dem man das hätte tun können, der ist ungefähr 30 Jahre schon weg. Ich glaube, dass wir gut mit auch dieser Symbolik, die diese Ehrenmale nach wie vor haben, hier in Deutschland leben können, dass wir sie brechen können. Das ist diese Kontextualisierung. Gerade im Tiergarten sind viele Denkmale. Dann nivelliert sich das so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass man sie abreißen oder verändern muss.
Jörg Moret, Sie sind ja Direktor eines Museums, eines zwischenstaatlichen Museums, das auch von Russland mitgetragen wird. Welche Rolle spielt das jetzt für Sie?
Eine ganz große. Also alles, was ich eben ausgeführt habe, meine ich ernst. Ich will tatsächlich schon im Kontakt mit den Ländern bleiben, gegen die damals das Deutsche Reich Krieg geführt hat. Damals war es die Sowjetunion, heute sind es drei Nachfolgestaaten für uns im Museum, Russland, Belarus und die Ukraine. Im Augenblick schweigen wir aber. Das ist tatsächlich der Kriegssituation geschuldet, auch der gesellschaftlichen Atmosphäre, jetzt vor allen Dingen in Belarus und Russland. Ein freier Meinungsaustausch ist da im Augenblick nicht möglich.
Das heißt, Sie haben auch keine Kontakte eventuell in die oppositionelle Bewegung, vielleicht zu Historikern und Historikerinnen, die da nicht staatlich arbeiten?
Doch, bloß meistens kommen die jetzt hierher. Also diese Gespräche finden dann in Berlin statt.
Also Exilanten sind das dann letztlich?
Ja, also es hat da eine massive politisch motivierte Immigration eingesetzt, zu Recht. Es gibt nach wie vor, möchte ich mal sagen, vernünftige Leute in Russland. Aber das geht eben leider nicht übers Telefon, dass man sich da austauscht und auch per E-Mail oder im Zoom-Format. Das sind alles Formate, die zu anfällig sind für Kontrolle. Also wenn wir uns austauschen, und das tun wir reichlich mit Russen, oppositionellen Russen, dann ist das tatsächlich überwiegend hier in Berlin oder eben in Deutschland.
Wie wird Ihr Museum, wenn der Krieg irgendwann, hoffentlich vielleicht sogar bald, zu Ende sein wird, wie wird Ihr Museum aussehen?
Also als Museum wird es erstmal so keine Veränderung geben. In der Verfasstheit wird es Veränderungen geben. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie die aussehen. Ich möchte wirklich gerne mit unseren bisherigen Partnerländern in Verbindung bleiben. Das hat auch historische Gründe. Für uns als Deutsche ist das wichtig, mit diesen Ländern, gegen die wir damals Krieg geführt haben, eine Verbindung, einen Austausch zu suchen. Man wird sehen, wie weit das möglich ist. Also was ich eben skizzierte, ein freier Meinungsaustausch ist da im Augenblick mit Russland und Belarus nicht möglich. Und ich würde gerne daran anknüpfen, ob mir das dann noch möglich sein wird, steht tatsächlich ganz groß in Frage, sodass ich im Moment nur sagen kann, ja, es wird anders sein, aber unsere Bereitschaft ist diejenige, die wir eigentlich schon die letzten 30 Jahre haben, diesen Dialog dann fortzusetzen.
Das sagt Jörg Moret, der Direktor des Museums Karlshorst, wo am historischen Ort der Kapitulation der Wehrmacht in Berlin Karlshorst dort erinnert wird. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Und gehen wir in diesem großen Kunstsommer hier im Deutschlandfunk Kultur mit vielen großen Ausstellungen zur Documenta. Die ist ja zum Glück mehr als nur der Antisemitismus-Skandal, diese Documenta. Sie ist auch ein Ort für die kubanische Künstlerin Tania Bruguera, die von den verfolgten Kollegen in ihrer Heimat erzählt. Sie selbst wurde vertrieben, lebt in den USA inzwischen und kämpft weiter gegen das Regime in Havanna mit den Mitteln der Kunst auf der Documenta. Zum Beispiel mit dem Nachbau einer oppositionellen Galerie aus Havanna, die sie da in Kassel zeigt, oder mit Porträts von verfolgten Künstlern auf Karten festgehalten, auf diesen Karten dort, wo sie festgenommen worden sind. Burkhard Birke ist in Kassel und hat sich das Werk von Tania Bruguera genauer angeschaut, aus dem Anlass, dass sie ja immer wieder verändert, was sie da zeigt, während der Laufzeit der Documenta. Was wird denn da ab morgen zu sehen sein in Kassel?
Ab morgen wird einer der Säle total tapeziert sein mit Bildern und Zeichnungen unterschiedlichster Art, wie aus einem Schulunterricht, also in dieser kleinen DIN A4 Größe und die meisten. Und an der Wand gegenüber ist dann nur eine Linie mit sehr farbintensiven Motiven von eher bekannteren Malern, vor allem vom Staatsgründer Kubas José Martí, aber auch von Che Guevara sind da dann Bilder und Kompositionen. Und in der Mitte des ganzen Saales ist ein kleineres und ein größeres Multifunktionsmöbelstück postiert, wie es eben in Kuba üblich ist, auch von einem Künstler aus Kuba. Und Tania Bruguera lässt hier, wie sie mir im Interview erklärte, zwei Welten miteinander kommunizieren.
Bueno, el concepto es hacer una comparación entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo que mira Cuba.
Das Konzept der Ausstellung besteht darin, zwei Welten miteinander zu vergleichen. Zwischen der Welt, die Kuba ohne Filter betrachtet. Das sind Menschen, die anders sind, naiv und arbrü machen. Und der Welt von professionellen Künstlern, die studiert haben, aber die ganz bewusst eine naive Sprache in ihrer Kunst wählen, um der Zensur zu entgehen.
Para presentar sus ideas como una estrategia de pasar la censura.
Und diese naive, diese Art Brüt, die ist sehr, sehr ansprechend, sehr aussagekräftig, weil eben da die ganz einfachen Menschen, das ist entstanden aus einem Bauernprojekt, Malen mit Bauern oder mit ganz einfachen Leuten, naive Malerei, die lassen sich dort eben zu Wort kommen und das ist eben sehr, sehr ausdrucksstark.
Und dann ist es ja immer so bei Tania Bruguera, dass sie sich sehr für ihre Kolleginnen und Kollegen einsetzt. Also eine sehr politische Künstlerin ist, sich für ihre Künstlerkollegen einsetzt. Und heute gab es da auch eine Veranstaltung auf der Documenta, bei der sie dabei war, die sie auch verfolgt haben. Burkhard Birke, da ging es um die Figur des Funktionärs. Also ich sag mal, der natürliche Feind eines jeden Künstlers, vor allem natürlich in Kuba. Was war da zu erleben? Was ist da zu hören?
Vor allen Dingen Kritik am Regime und dass man eben auch die Täter nennt, eben die Funktionäre, die eben die Künstler nicht zu Wort kommen lassen oder zu Bild kommen lassen, um es mal bildlich auszudrücken. Tania Bruguera sagte, also die kubanische Regierung würde ja ganz bewusst die Kunst benutzen, um alles weiß zu waschen. Und generell gilt eben, und das kam heute bei diesem Kolloquium deutlich raus, wer irgendwie das Regime anprangert oder die fehlende Freiheit, der wird zensiert. Aber wer nur Kunst macht und sich völlig unpolitisch gibt, der darf arbeiten. Und die Situation wird immer schwerer. Tania Bruguera hat ja selbst das Kollektiv Insta gegründet. Das ist also Instituto de Artivismo, Hannah Arendt. Und vor einigen Jahren, und da gruppiert sie eben Künstler unterschiedlichster Art drin. Daneben gibt es ja das Movimiento de San Isidro, das für viele Schlagzeilen sorgte und die auch protestiert hatten vor einigen Jahren. Und damals gab es auch viele Verhaftungen. Hören wir, was Tania Bruguera zum aktuellen Stand der Verhaftungen und der Freiheitsberaubungen auf Kuba sagt.
Ursprünglich waren 17 Künstler inhaftiert. Derzeit wissen wir von dreien. Die Menschen wollen es nicht mehr hinnehmen, dass mehr als 1500 Personen eingesperrt wurden, weil sie gesagt haben, sie wollen Freiheit. Viele wurden zwar freigelassen, stehen aber unter Hausarrest.
Ja, und Tania Bruguera war selbst zwischen dem 16. November 2020 und dem 17. August 2021 im Hausarrest, wie sie mir erzählte. Sie haben es ja erwähnt, Wladimir Balzer. Und mittlerweile musste sie das Land verlassen. Sie lebt in Boston, wo sie auch lehrt und ist aber sehr froh, dass sie jetzt hier auf der Documenta die Chance hat, auch ihren Künstlerkollegen und Kolleginnen das Wort zu geben vor der Weltöffentlichkeit und eben auch die kubanische Regierung dann eben anzuprangern. Und das ist, so Tanja Bruguera auch im Interview mit mir, das Signal, was sie sich erhofft, was von dieser Documenta-Präsentation von Instar, diesem Künstlerkollektiv, ausgehen soll. Tanja Bruguera?
Wir sind nicht nur zwei oder drei, wir sind keine Verrückten, sondern die unabhängigen Künstler in Kuba bilden eine ganze Bewegung. Das ist das Signal, das Instar von dieser Documenta sendet. Wir sind Hunderte aus allen Bereichen, nicht nur dem Visuellen. Es gibt Schriftsteller, Musiker aus dem Theater, Denker. Es gibt auch eine starke Bewegung unabhängiger Akademiker.
Ja, und diese Bewegung der Akademiker, der Künstler, der Schriftsteller, all das, so hofft Tanja Bruguera, dass das letztendlich ihrem Land doch mehr Freiheit geben könnte und dass sie doch eines Tages zurückkehren kann, denn sie will nichts mehr als das Sehnlicher, nämlich nach Kuba zurückkehren.
Ja, sie hofft offenbar auf eine bessere politische Zukunft ihrer Heimat, lässt sich da auch nicht beirren. Und dann, Birgit Böcker, wenn wir über die Documenta reden, können wir natürlich nicht komplett eine Problematik auslassen, die diese Documenta in den letzten Wochen ganz stark geprägt hat und vielleicht auch vieles in den Schatten gestellt hat, was eben sonst noch zu erleben war. Nämlich natürlich die Antisemitismus-Debatte, die diese Weltausstellung wirklich in den Grundfesten erschüttert hat. Was war da von Tanja Bruguera zu hören dazu?
Nun, Tanja Bruguera hat sich da, würde ich sagen, eher künstlerisch-diplomatisch gegeben. Hören wir, was sie konkret auf die Frage, die ich natürlich stellen musste im Interview, sagte.
Meiner Meinung nach hat jedes Künstlerkollektiv, das hier ausstellt, seine Konflikte aus der Heimat mitgebracht. Und ich glaube, in gewisser Weise hat Deutschland seinen hiesigen Konflikt eingebracht. Und das ist die Frage, wie es mit seiner eigenen Geschichte umgeht.
Also wir Deutschen müssen lernen, mit unserer Geschichte umzugehen. Und das ist Teil dieses Prozesses, meint Tanja Bruguera.
Burkhard Birke, vielen Dank über die kubanische Künstlerin Tanja Bruguera, die wieder neue Arbeiten auf der Documenta zeigt ab morgen. Und die Documenta bis Ende September zu erleben. In Kassel natürlich mehr zu dieser großen Kunstschau und nicht nur zur Antisemitismusdebatte. Zu all dem vielen, was dort eben auch noch zu sehen ist, bei uns im Netz unter deutschlandfunkkultur.de oder im Podcast. Wir haben ausführlich von dort mit Sondersendungen berichtet von dieser Documenta. Aber das Thema Antisemitismus bleibt bei dieser Aufstellung weiter erhalten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christiane Abelein.
Auf der Documenta 15 in Kassel sorgt ein offenbar verändertes Kunstwerk für neue Diskussionen. Das junge Forum der deutsch-israelischen Gesellschaft erhebt den Vorwurf, dass ein Werk mit antisemitischer Bildsprache in Teilen überklebt worden sei. Es geht um ein weiteres Bild des indonesischen Kunstkollektivs Taring Padi, das vier Personen mit Geldsäcken zeigt. Eine Person sei mit langer Nase und wulstigen Lippen abgebildet, auf dem Kopf trage sie in der ursprünglichen Darstellung eine Kippa. Diese sei offensichtlich mit einem schwarzen Stück Klebeband überdeckt worden, so das junge Forum, das den Vorfall als unfassbar bezeichnet. Die Documenta teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur EPD mit, die künstlerische Leitung Ruang Grupa werde das Bildmaterial unter Beteiligung der verantwortlichen Künstlergruppe erläutern. Dabei werde auch reflektiert, unter welchen Umständen es zu einer Veränderung der Bildbeiträge gekommen sei. Der Landtag in Brandenburg hat sich in einer Sondersitzung mit der Affäre um die ehemalige RBB-Intendantin Schlesinger befasst. Im für Medienfragen zuständigen Hauptausschuss stellte sich die amtierende Senderführung den Fragen der Abgeordneten. Der Ausschussvorsitzende Keller von der SPD sagte danach, die Anhörung habe gezeigt, dass der Rundfunk Berlin-Brandenburg ganz am Anfang eines transparenten Aufklärungsprozesses stehe. Der Landtag werde dies kritisch begleiten. Aus Kellers Sicht liegt ein Systemversagen vor. Die stellvertretende RBB-Verwaltungsratsvorsitzende König räumte zumindest Versäumnisse bei der Kontrolle ein.
Es sind manche Entscheidungen aufgrund mündlichen Vortrags getroffen worden, gerade bei Personalsachverhalten. Und das ist das Kritische, was so nicht geht. Gerade wenn wir einen Berichterstatter haben oder einer, der tiefer einsteigt, dann wir darauf vertrauen, dass er das hinreichend gemacht hat und möglicherweise auch, wie sich jetzt herausstellt, uns gar nicht alles mitgeteilt hat. Und da tragen wir eine Mitverantwortung, ganz klar.
Dorette König, stellvertretende Vorsitzende des RBB-Verwaltungsrats. Spider-Man-Darsteller Tom Holland hat sich aus den sozialen Medien verabschiedet. Der 26-Jährige will die Apps von Twitter und Instagram löschen, erklärte er in einem Video. Sie setzten ihn zu vielen Reizen aus, überfluteten ihn regelrecht damit und seien deshalb schädlich für seine psychische Gesundheit.
Because I find Instagram and Twitter to be overstimulating, to be overwhelming, and ultimately it's very detrimental to my mental state. So I decided to take a step back and delete the app.
Holland folgt auf Miley Cyrus und andere Promis, die angekündigt haben, mindestens eine Social Media Pause einlegen zu wollen.
Christiane Abelein mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und alle, die im Osten groß geworden sind, kennen sie. Die gläsernen Figuren im Hygienemuseum in Dresden. Männer, Frauen, Tiere, alles sichtbar. Einige dieser Figuren sind schon über 90 Jahre alt und auch Kunststoff hat nach dieser Zeit ein Problem. Diese Figuren müssen gerettet werden. Nur wie? Alexandra Gerlach hat sich umgehört.
Vorsicht, Vorsicht, die Tür geht auf.
Blitzschnell öffnen sich die beiden Flügel der schweren eisernen Sicherheitstür. Susanne Rösiger führt die Besucher in das unterirdische Depot des Museums, wo einige gläserne Figuren untergebracht sind. Zwischen 1930 und 2000 wurden mehr als 130 dieser durchsichtigen anatomischen Figuren in Dresden hergestellt. Die Sammlung des Deutschen Hygienemuseums umfasst 4 Männer, 4 Frauen, eine Kuh, eine Schwangere und 2 gläserne Zellen.
Also ich kann hier auch weitere, hier stehen noch weitere Figuren. Soll ich die aufmachen? Die?
Ja, das wäre echt ganz cool.
Julia Bienholz-Radke, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Museum und Leiterin eines Forschungspilotprojektes zur Rettung der gläsernen Figuren, steuert auf eine lebensgroße gläserne Kuh zu. Die Transparenz der leicht vergilbten Außenhaut gibt den Blick frei auf das Skelett, die inneren Organe, drahtige bunte Blutbahnen und auf das gewaltige Gebiss der imposanten Tierfigur.
Die zeigt auch sehr akute Schadensphänomene, das Weichmacher austreten, die Farbfassung mitreißen und tatsächlich richtig flüssig im Inneren der Figur sichtbar herunterlaufen. Da haben wir versucht einzugreifen, aber auch da ist es so, dass dieser Mechanismus nur verlangsamt werden kann, wenn man sie in ein anderes Klima bringt. Und das haben wir getan, indem wir sie aus der Dauerausstellung entnommen haben und in unser Depot verbracht haben.
Bienholz-Radke geht auf einen viereckigen Kasten hinter der Kuh zu und hebt die vordere Stoffbahn an. Unter einer Art Baldachin aus Metall, der rundum mit einem weißen, blickdichten Stoff behangen ist, steht er. Der berühmte gläserne Mann von 1935. Die Arme weit ausgebreitet, mit nach oben gen Himmel gerichteten Händen. Er sei eine Attraktion gewesen, erzählt Sammlungsleiterin Susanne Rösiger.
Und er ist auf der Weltausstellung in Paris 1937 gezeigt worden. Und er ist nach 1945 als Jahrmarktsmodell durch die Lande gereist. Also der hat sehr viel Geschichte mitgemacht.
Dank des durchsichtigen Kunststoffmaterials Celon konnten damals erstmalig alle wesentlichen Bestandteile des Körpers dreidimensional in Funktion betrachtet werden. Eine Sensation. Doch die Reisen und die Zeit fordern ihren Tribut. Das Zellulose-Acetat, aus dem die Figur gefertigt wurde, zeigt Schäden. Sie ist vergilbt, an manchen Stellen geschrumpft und brüchig. Restaurator Jakob Fuchs erläutert.
In der Taille, wo die Figur teilbar ist, also eben auch die untere Körperhälfte, obere Körperhälfte, das hat eigentlich mal hier passgenau zusammengesessen. Und alles, was jetzt hier ein Spalt ist, ist Schrumpfung des Zelluloseacetats.
Gut 3 Zentimeter breit klafft die Lücke an einigen Abschnitten der Taillennaht. Geschädigt ist auch die Farbfassung des Knochengerüsts.
Ne? Die kann ja aus dem Inneren der Figur, kann die Essigsäure nicht raus. Innen bleibt sie gefangen. Und diese hohe Essigsäurekonzentration führt eben zu Folgeschäden, ne? Dass hier überall die Farbfassung dann eben von den Aluminiumknochen abblättert.
Im Zeitalter der digitalen Medien haben die Exponate zwar ihre Bedeutung als Anschauungs- und Gesundheitsaufklärungsinstrumente weitgehend verloren. Kulturhistorisch jedoch bleiben die Figuren wie etwa der gläserne Mann herausragend, sagt Susanne Rösiger.
Und man kann an ihm auch sehen, wie die Bedeutung der gläsernen Figuren sich im Laufe der Jahrzehnte und natürlich auch der ganz verschiedenen politischen Systeme verändert hat und wie man sie diese Figur benutzt hat.
So etwa in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo sie einerseits zur gesundheitlichen Aufklärung in den USA eingesetzt wurden. Im Deutschland der Nationalsozialisten wurden sie andererseits missbraucht, um in pädagogisch geschickt aufgebauten Ausstellungen die menschenverachtenden, rassehygienischen Grundsätze der NS-Ideologie zu verbreiten. Sie sind somit auch heute noch wichtige Zeugen der Zeitgeschichte. Restauratoren und Naturwissenschaftler haben in einem gemeinsamen Forschungsprojekt herausgefunden, dass der Alterungsprozess der berühmten gläsernen Figuren bei einer Temperatur von 15 Grad Celsius und einer Luftfeuchte von etwa 30% verlangsamt werden kann. Da die Werte in den Ausstellungsräumen des Museums deutlich höher liegen, müssen nun Kühlkammern in die Schauvitrinen eingebaut werden. Ein teurer Aufwand, aber notwendig, betont Sammlungsleiterin Susanne Rösiger, weil
es zentrale Figuren sind, die Geschichte geschrieben haben oder Geschichte mitbestimmt haben oder Zeugnisse einer Geschichte sind. Und deshalb sind wir überzeugt davon, dass es sich lohnt, diese Figuren zu erhalten, damit man diese Geschichte weiter transportieren kann und sie erzählen kann.
Na, das hoffe ich doch, dass sie erhalten bleiben, die gläsernen Figuren im Dresdner Hygienemuseum. Alexandra Gerlach hat sich angeschaut, was diesen legendären Objekten zusetzt. Deutschland von Kultur, Fazit, die Kultur vom Tage. Was schaust du gerade? Was schaust du gerade? Ist vielleicht einer der wichtigsten Sätze im modernen Smalltalk. Und da heißt es, bei einem knappen Zeitbudget die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir helfen hier immer wieder in unserer Sendung mit Tipps für Serien. Eine gehört zum allseits beliebten True-Crime-Format, also echte Kriminalfälle, die Grundlage sind. Und die andere wiederum dreht sich um 30-Jährige und ihre Existenz in der Großstadt. Simone Schlosser stellt beide vor.
Irgendwie sind diese True-Crime-Serien doch alle gleich. Ein mysteriöser Todesfall, eine undurchsichtige Hauptfigur und jede Menge Indizien, sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Aber am Ende sind alle genauso schlau wie vorher. Das Gute an The Staircase, es ist genau das und noch mehr.
Notrufzentrale da.
1810 Cedar Street, bitte.
Wie kann ich helfen?
Meine Frau, sie hatte einen Unfall, sie atmet noch.
Was für ein Unfall?
Sie ist die Treppe runtergefallen. Sie atmet noch, bitte kommen Sie schnell.
Die Petersons sind eine glückliche Patchwork-Familie. Sie haben 5 Kinder, ein großes Haus mit Pool, doch dann ist sie tot und er steht vor Gericht. Im Zuge der Verhandlung wird ziemlich schnell klar, er ist in Wahrheit ein ganz schönes Arschloch. Aber hat er sie deshalb auch umgebracht?
Wie viel wird das kosten? In solch einem Fall brauchen Sie Juryberater, Blutanalytiker. Etwa 400.000 bis 500.000 Dollar.
Eine halbe Million.
Ja.
Hören Sie, ich habe 5 Kinder zu versorgen. 3 davon noch auf dem
Kopf. Gute Verteidiger sind nicht billig.
Ich sollte gar keinen brauchen. Ich bin unschuldig.
Erzählt wird The Staircase als eine Mischung aus Familiendrama und Gerichtsstory. Michael Peterson wird gespielt von Colin Firth, seine Frau Kathleen von Toni Collette. In Rückblenden wird die Zeit vor ihrem Tod erzählt, wodurch sie zugleich tot und lebendig zu sein scheint. Und nach dekonstruiert die Serie nicht nur die Familie, sondern auch das Genre an sich. Denn The Staircase wäre nur halb so gut, gäbe es nicht schon eine Serie über den Fall. Die hat den gleichen Titel, ist aber eine Doku. Die erste True-Crime-Doku überhaupt.
Da wäre noch eine Sache. Ein paar Filmemacher werden eine Doku machen über den Fall.
Ist das eine gute Idee?
Es ist nicht unbedingt eine schlechte.
Das gibt mir die Möglichkeit, meine Seite der Geschichte zu erzählen.
Man muss die Doku nicht gesehen haben, auch wenn die tatsächlich richtig gut ist. Das Spannende ist vielmehr, was diese neue Serie daraus macht. Eine Art Reenactment mit einem Twist. Einzelne Szenen sind identisch, nur dass wir es eben mit Hollywood-Star Colin Firth zu tun haben und nicht mit dem echten Michael Peterson. Andere machen da weiter, wo die Doku aufgehört hat. Und genau das ist das Besondere an The Staircase. Es ist eine True-Crime-Serie, in der der Gegenstand nicht eine True-Crime ist, sondern eine Serie. Ähnlich vorhersehbar wie True-Crime-Serien, wenn auch auf komplett andere Art und Weise, sind Serien über orientierungslose Millennials. Erst recht, wenn es sich um deutsche Produktionen handelt. Einzige Ausnahme und jetzt endlich mit einer zweiten Staffel Fett und Fett.
Das ist von diesem amerikanischen Comedian, der sagt, man kommt an so einen Punkt in seinem Leben, wo man merkt, dass es nur wenige Dinge gibt, die einem wirklich Spaß machen. Essen, ja, trinken oder saufen halt,
ja.
Sex natürlich.
Ja.
Und Geld.
Ja.
Aber Geld und Sex sind schwierig. Also endet man fett und besoffen.
Im Österreichischen heißt besoffen übrigens auch fett. Genau um diese zwei, drei, vier Dinge geht es. Die Hauptfigur der Serie ist Jaksch, gespielt von Jakob Schreier, der die Serie auch geschrieben hat, zusammen mit Chiara Grabmeier. Angefangen hat das Ganze als Webserie. Dann kam irgendwann das ZDF dazu. Oder wie der Produzent mal gesagt hat, von No-Budget zu Low-Budget zu normalem Budget. Eine ähnliche Entwicklung wie Jaksch. In der ersten Staffel hat er weder Job noch Freundin, in der zweiten hat er plötzlich beides. Aber die Probleme werden nicht weniger, sie werden nur, anders. Denn die Freundin ist verheiratet.
Ich freue mich so, dass ihr beiden euch heute Abend kennenlernt.
Ist heute?
Hey! Du hast versprochen, dass wir das heute Abend machen. Entscheidungen treffen, dazu
ja,
stehen, you know.
Ja. Ja, sorry, ich habe nur vergessen, Dienstag Galerie. Ich freue mich auch.
Ja?
Mhm.
Storymäßig passiert nicht viel in der Serie. Außer vorglühen, feiern, abkatern. In einer der besten Folgen etwa verbringt Jaksch den Morgen mit einem Mädchen. Er kommt gerade von einer Party. Sie muss eigentlich in die Schule. Irgendwann machen die beiden zusammen den Flossdance. Das klingt seltsam, aber es funktioniert. Denn Fett und Fett hat, was anderen deutschen Serien fehlt. Das richtige Timing, den passenden Ton und die Influencerin, die hier eine Rolle spielt, die kann tatsächlich auch schauspielen. Worauf es aber vor allem ankommt, die Serie nimmt sich und ihre Figuren ernst. Aber eben nicht zu ernst.
Simone Schlosser über Fett und Fett, jetzt zu sehen in der ZDF-Mediathek und The Staircase zu sehen bei Sky. So, nicht nur Vitali und Natalia Klitschko, sondern auch Hubert Burda und Maria Furtwängler. Überall Trennungen. Das geht natürlich nicht ganz spurlos an den Feuilletons vorbei. Gregor Sander schaut in die Zeitungen vom Mittwoch.
Was würde die Bunte zur Trennung von Furtwängler und Burda sagen, fragt die Süddeutsche Zeitung. Und das ist eine sehr gute Frage, deren Schwierigkeit Christian Meyer so erklärt. Was für ein opulentes Festmahl steht da gratis bereit. Doch die Promi-Versteher sind in einer wirklich heiklen Lage, weil Hubert Burda schließlich der Besitzer der Zeitschrift ist. Und so kann die Bunte die Trennung von Maria Furtwängler nach 30 Jahren Ehe nicht gebührend abfeiern. Daher versucht sich die SZ am Boulevard. Also hier wäre die Skizze. Unternehmer und Schöngeist aus gesicherten ökonomischen Verhältnissen trifft promovierte Ärztin und Schauspielerin. Anfangs hält man die Liaison noch geheim, aber die Leidenschaft siegt natürlich. Erst kommt Sohn Jakob zur Welt, dann wird 1991 in München geheiratet, wobei der Dichter Peter Handke als eloquenter Trauzeuge bereitsteht. Und schließlich komplettiert Tochter Elisabeth das Familienglück. Ach, das klingt so gar nicht nach glühendem Herzschmerz und wir stellen uns die Frage, können die Feuilletons keinen Boulevard? Nervös blättern wir in die Taz hinüber, wo uns die folgende Überschrift anspringt. Das ist ein Tabu und das ist gut so. Wie bitte? Die Zeitung, der so gerne Cancel Culture vorgeworfen wird, stellt Tabus auf? Eigentlich eine geniale Boulevard-Idee. Also Kollegen, was sind denn eure Tabus? Freunde kritisieren, meint Simone Schmollack, weil ihre Freundin so schreckliche Aquarelle malt und sie ihr das nicht sagen will, weil sie ja ihre Freundin bleiben will. Ein ganz schön lahmes Tabu, dem die folgenden folgen. Pupsen in der Öffentlichkeit, Pickel ausdrücken im Freien und Rauchen auf der Straße. Das sind die Tabus, die die wortgewaltige Taz ins Sommerloch 2022 wirft? Ratlos geht es weiter zur Frankfurter Allgemeinzeitung, in der ein extrem gut aussehender Mann mit einem Loch in der Hose abgebildet ist. Wir leben in einer Welt, die den Tod nicht versteht, lautet die Überschrift, und wir sind begeistert. Denn Paul Ingenday hat den spanischen Matador Saúl Jiménez Fortes interviewt und das verspricht doch vieles, was die Yellow Press benötigt. Ein mutiger Mann, der Kampf um Leben und Tod und eine gewisse Anti-Wokeness, denn Stiere vor Publikum abzumurksen, ist ja eigentlich nicht mehr so richtig korrekt. Und der Stierkämpfer hält, was er verspricht, wenn er etwa das Töten erklärt. Der Matador hat nur das Recht dazu, weil er selbst ein Risiko eingeht und sich dem Tod aussetzt. Er tötet den Stier nicht von hinten oder von der Seite. Er muss ihm frontal gegenüberstehen, ihn sehr nah an sich heranlassen und im Augenblick des Tötens ist er selbst im höchsten Maß gefährdet. Darin liegt die Reinheit des Rituals. Olé! Rufen wir in die Feuilleton Boulevard Arena und voller Adrenalin lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung die Frage, sind Sie auch ein Vielleser, die Martin Suter gestellt wird. Der antwortet, ich bin kein Vielleser mehr, weil ich ein Vielschreiber bin. Ich lebe in der Welt der Geschichte, die ich schreibe und in der Welt, die ich mit meiner Familie teile. Ich kann dann oft nicht noch in einer dritten Welt der Buchlektüre leben. Als Boulevardschlagzeile könnte man da formulieren, Martin Suter liest nicht mehr, aber so weit geht die NZZ natürlich nicht. Dafür stoßen wir eine Seite weiter auf eine Diva, die über Jahrzehnte viele bunte Blätterseiten gefüllt hat. Und auch die Überschrift knallt richtig. Gina Nazionale will Senatorin werden. Ja, Sie haben richtig gehört. Die 95-jährige Gina Lollobrigida kandidiert bei den demnächst anstehenden Wahlen in Italien. Und das, obwohl vor kurzem per Gericht ein Vormund zur Verwaltung ihres Vermögens eingesetzt wurde, weil es Zweifel an ihrem geistigen Zustand gab, wie Esti Rüdiger mit einigem Genuss berichtet. Wofür sie als Senatorin stehen will, formuliert die Lollobrigida jedenfalls kurz und knackig. Dafür, dass das Volk selbst entscheiden darf, von der Gesundheit bis zur Justiz.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom Mittwoch. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.